Wir dürfen den Predigtext aufschlagen in Matthäus 20, Vers 12. In Matthäus 20, Vers 12. Und da steht: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Jascha, wir freuen uns, was du vorbereitet hast und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, einen schönen Sabbat wünsche ich euch allen. Es ist wieder was ganz Besonderes, heute Morgen, früh am Morgen aufzustehen und zu euch ins Berner Oberland zu fahren. Uns geht's gut. Wir fühlen uns wohl im Raum Zürich. Und doch ist es, wenn wir zu euch kommen, doch wieder was, so ein bisschen was vom Nachhausekommen. Es ist schön, wieder im Berner Oberland zu sein, in Bergen, bei dem Wetter sowieso, den Thunersee zu sehen. Aber auch ganz besonders freuen wir uns, bei euch hier wieder auf der Örtlimatt zu sein und den Sabbat mit euch verbringen zu dürfen. Ich möchte zu Beginn der Predigt eine Geschichte, eine Erfahrung mit euch teilen, die schon einige Jahre zurückliegt. Ich habe damals noch in Bogenhofen studiert. Ich habe vorhin vor dem Gottesdienst noch mit der Heidi gesprochen. Dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt, das erste Mal getroffen. Ich konnte mich gar nicht mehr so dran erinnern. Es liegt schon einige Jahre zurück. 11 Jahre. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, als ich in Bogenhofen gewesen bin, aber ich weiß noch, an einem Wochenende bin ich von Bogenhofen noch ein bisschen weiter nach Österreich hineingefahren, nach Linz, um dort jemanden zu besuchen. Und der Person ging es nicht so gut. Und so habe ich im Internet noch geschaut, welche Apotheke hat dann am Wochenende geöffnet und habe dann irgendwann eine Apotheke ausfindig machen können, die auch am Wochenende geöffnet hat. Ich bin im Auto losgefahren, habe die Apotheke gefunden, aber die Suche nach einem Parkplatz hat mich herausgefordert. Ich bin das erste Mal ums Quartier gefahren, das zweite Mal ums Quartier gefahren und irgendwann, als ich nicht mehr weiter wusste, habe ich entschieden, ich lasse jetzt einfach das Fahrzeug hier auf der Seite stehen. Ich schalte die Warnblinkanlage ein, ich warne die anderen Verkehrsteilnehmer, dass ich jetzt hier an der Stelle stehe, wo ich eigentlich nicht stehen sollte. Ich werde in die Apotheke rennen, ich werde das Medikament holen, wieder rausrennen und so schnell wie möglich wieder wegfahren. So der Plan. Der Plan hat auch funktioniert. Allerdings war jemand anders schneller als ich. Und als ich zum Auto zurückkam, dann hing am Scheibenwischer schon ein Zettel. Das hat mich geärgert. Aber auf der anderen Seite war es richtig. An der Stelle hätte ich nicht stehen sollen, das wusste ich. Aber als ich mir dann diese Buße, diesen Zettel genauer angeschaut habe, dann kam mir doch das Gefühl auf, das ist nicht gerecht. Denn auf dieser Buße standen 2 Vergehen. Das erste Vergehen war mir bekannt. Ich bin dort an einer Stelle mit dem Auto gestanden, wo ich nicht hätte stehen sollen, wo es nicht erlaubt war, das Auto abzustellen, auch nicht für 2 Minuten. Aber das zweite Vergehen, das zweite Vergehen war das unrechtmäßige Benutzen der Warnblinkanlage. Und das hat mich geärgert. Da kam in mir das Gefühl auf, das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht fair. Ich habe ja nicht mal versucht, so zu tun, als würde ich dort richtig stehen. Dadurch, dass ich die Warnblinkanlage benutzt habe, wollte ich ja darauf aufmerksam machen, Achtung, ich stehe an der Stelle, wo ich nicht stehen sollte. Passt auf, falls ich irgendjemand im Weg stehe. Aber mir das zum Vorwurf zu machen, das habe ich nicht verstanden. In der Zwischenzeit habe ich herausbekommen, dass zumindest in Österreich die Warnblinkanlage nur in sehr wenigen Situationen des Lebens verwendet werden darf. Wenn ich eine Autopanne habe und am Seitenrand stehe, wenn ich als Buschauffeur Passagiere einen aussteigen lasse, und das war es eigentlich auch schon. Arg viel mehr Situationen gibt es nicht, in denen man legal die Warnblinkanlage benutzen darf. Hast du dich schon mal ungerecht behandelt gefühlt? Ich vermute mal, dass jeder von uns ganz feine Antennen, feine Sensoren dafür hat, was gerecht ist. Oder umgekehrt, dass jeder von uns ein feines Empfinden dafür hat, wenn wir ungerecht behandelt werden. Und doch ist es mit der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit nicht so eine leichte Sache. Denn was für den einen gerecht ist, muss für den anderen noch lange nicht gerecht sein. Und was für den einen ungerecht ist, muss für den anderen überhaupt nicht ungerecht sein. Ist es gerecht, wenn man von älteren Kindern mehr erwartet als von jüngeren Kindern? Je nachdem, wen man fragt, wird die Frage wahrscheinlich unterschiedlich beantwortet. Ist es gerecht, wenn wir Leistung zum Maßstab für Entlohnung machen? Oder wäre es nicht viel gerechter, die Bedürfnissituation des einen zum Maßstab der Entlohnung zu nehmen? Oder wäre es nicht sogar gerechter, wenn jeder einfach das Gleiche verdient? Die Frage nach Gerechtigkeit fordert uns heraus. Und wenn diese Frage einfach zu beantworten wäre, dann gäbe es wahrscheinlich auch nicht so viele politische Parteien. Denn jede der politischen Parteien versucht, die Frage nach Gerechtigkeit auf eine andere Art und Weise zu beantworten. Ich lade euch ein, dass wir uns auf die Suche machen nach der Gerechtigkeit in der Bibel. Denn die Bibel hat uns viel zum Thema Gerechtigkeit zu sagen. Und ich möchte euch heute mit euch eine Geschichte anschauen, die uns, wenn es ums Thema Gerechtigkeit geht, mit großer Wahrscheinlichkeit herausfordern wird. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Matthäus Kapitel 20 aufschlagen. Und es lohnt sich, die Bibel aufzuschlagen, denn es wird die einzige Stelle sein, die wir uns heute anschauen werden. Wir werden nicht viel rumblättern müssen. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam Matthäus Kapitel 20 aufzuschlagen und ich möchte dort mit euch die ersten 16 Verse zusammenlesen. Matthäus Kapitel 20 und dort Vers 1 bis Vers 16. Matthäus Kapitel 20 und ich fange an zu lesen ab Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und die neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde eingestellt wurden, kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er beantwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten die Letzten sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Ein ungerechtes Himmelreichsgleichnis. Was möchte Jesus mit dieser Geschichte aussagen, in der er davon erzählt, dass dort Mitarbeiter ganz unterschiedliche Arbeitszeiten leisten und am Ende alle den gleichen Lohn bekommen? Wir diskutieren ja darüber, dass gleiche Arbeit einen gleichen Lohn verdienen sollte, dass das Einkommen von Männern und Frauen möglichst gleich sein sollte, wenn die gleiche Leistung erbracht wird. Was Jesus hier aber vorschlägt, ist gleicher Lohn für ungleiche Arbeit. Eine gleiche Entlohnung, unabhängig davon, wie viel geleistet wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. In mir widerstrebt sich da ein bisschen was. In mir kommt die Frage auf, ist das gerecht? Ist das, was Jesus hier vorschlägt, wirklich ein Lohnsystem, das funktioniert? Was ist die Aussage, die Jesus mit diesem Gleichnis machen möchte? Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, wie an so vielen Stellen der Bibel, dass wir uns den Zusammenhang, den Kontext anschauen, in dem Jesus diese Geschichte, dieses Gleichnis erzählt. Und erfahren wir ein Kapitel vorher, in Kapitel 19, dass ein junger Mann zu Jesus kommt und ihn fragt, Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und Jesus und der junge Mann, sie Es entwickelt sich ein Gespräch, sie reden über die Bedeutung der Gebote und wie wichtig es ist, die Gebote einzuhalten. Der junge Mann bestätigt, dass er sie alle gehalten hat, seitdem er klein ist. Und Jesus hört sich das an und sagt zu ihm, das freut mich, aber eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und dann folg mir nach. Und jetzt erfahren wir, dass dieser junge Mann nicht nur ein junger Mann war, sondern ein junger, reicher Mann war. Und dieser junge, reiche Mann, er geht traurig weg, und so steht es drin, denn er hatte viele Güter. Für ihn war der Preis, war die Leistung, die er bringen musste, zu viel für das, was er sich erhofft hat, was Jesus ihm geben kann. Jetzt wird die Geschichte aber spannend. Unter denen, die mitbekommen haben, wie Jesus und dieser junge, reiche Mann miteinander gesprochen haben, da waren auch die Jünger von Jesus. Und sie haben gut zugehört. Und irgendwann kommt Petrus. Und ich mag den Petrus. Der Petrus ist jemand, der die richtigen Fragen, aber manchmal zum falschen Zeitpunkt stellt. Und Petrus geht zu Jesus und er sagt, Jesus, haben wir das gerade richtig gehört? Alles verkaufen, der Erlös den Armen geben, dir nachfolgen, dann gibt es das Himmelreich. Das haben wir gemacht. Wir haben alles zurückgelassen. Wir haben alles hinter uns gelassen. Wir sind dir nachgefolgt. Bekommen wir jetzt den Preis, den du versprochen hast? Und ich finde es spannend, wie Jesus reagiert. Jesus hätte es reagieren können und sagen, ach Petrus, denkst du wieder nur an die Belohnung? Hast du wieder nur in Aussicht, was du mal bekommen wirst? Aber Jesus reagiert ganz anders. Matthäus Kapitel 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihm nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Ich finde es toll, wie Jesus hier reagiert. Jesus watscht den Petrus hier nicht ab, sondern sagt, ja, du hast mein Wort gehört. Wer alles hinter sich lässt, wer mir nachfolgt, egal was ihr aufgegeben habt, ihr werdet 100-fach empfangen und ihr werdet das ewige Leben bekommen. Auf mein Wort ist Verlass. Aber Jesus schiebt noch wie eine Warnung hinterher. In Vers 30, aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und das ist genau die gleiche Formulierung, mit der Jesus die folgende Geschichte dann abschließt. Auch am Ende von diesem Gleichnis, von diesen Arbeitern im Weinberg, endet Jesus dieses Gleichnis mit der Aussage, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das ist der Rahmen, innerhalb dem Jesus dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählt. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die aus dem Leben der Menschen gegriffen ist. Da ist ein Weinbergbesitzer, der kommt, der merkt, die Zeit der Ernte ist gekommen. Die Weintrauben müssen geerntet werden. Wenn man sie zu früh erntet, sind sie noch sauer. Wenn man sie zu spät erntet, sind die Vögel da. Es muss einen richtigen Zeitpunkt geben und dafür brauche ich viele Mitarbeiter. Und der Weinbergbesitzer macht sich auf den Weg. Er geht auf den Marktplatz, weil auf dem Marktplatz findet er Arbeitskräfte. Für uns ist das fremd. Wenn wir jemanden einstellen wollen, dann suchen wir nicht auf dem Marktplatz nach Arbeitskräften. Also auch wenn diese Geschichte für uns gar nicht so nahe ist, ist sie doch für die Zuhörer von Jesus wie aus dem Leben gegriffen. Die meisten der Zuhörer von Jesus gehörten tendenziell eher zur Unterschicht oder zur mittleren Unterschicht. Denn wir hatten diese Situation, da gab es die römische Besatzungsmacht, die Römer waren die Reichen, überwiegend, und die Juden waren eher die Armen. Mit wenigen Ausnahmen, wenn man als Jude mit den Römern zusammengearbeitet hat, Zachäus, dann kann man auch als Jude reich werden. Aber grundsätzlich litten die meisten der Bevölkerung eher unter dieser ganzen Besatzung der Römer und konnten es nicht wirklich zu Wohlstand bringen. Und so war die Situation, dass nach Arbeit suchen für viele eine gewisse Lebensrealität in einem System, in dem es keine soziale Absicherung gab, wie es es heute bei uns gibt. Einige hatten einen festen Arbeitsplatz, aber es gab auch die, die zu den untersten der Unterschicht gehört haben, die Tagelöhner, die von Tag zu Tag darauf gehofft haben, dass irgendjemand ihnen heute die Möglichkeit gibt, etwas zum eigenen Lebensunterhalt beitragen zu können. Und diese Tagelöhner haben Tag für Tag auf dem Marktplatz gewartet, bis die Arbeitgeber, bis irgendwelche Auftraggeber kommen, um ihnen für diesen Tag eine Arbeit zu geben. Jetzt ist das nicht zu verwechseln mit temporären Arbeitskräften zu Zeiten von Arbeitszeitmangel. Freiwillig hat sich so etwas niemand ausgesucht. Tagelöhner wussten am Morgen nicht, ob sie am Abend einen Lohn nach Hause bringen können. Tagelöhner hatten keine soziale Absicherung. Und die Arbeit, die Tagelöhner verrichten mussten, waren in der Regel die Arbeiten, die man nicht mal seinem eigenen Sklaven zugemutet hat. Warum? Für einen Sklaven hat man irgendwann viel Geld hingelegt. In den Sklaven hat man investiert. Und der Besitzer eines Sklaven wollte, dass dieser Sklave möglichst lange Leistung erbringen kann. Das heißt, Arbeiten, die zu einem hohen Verschleiß geführt haben, die hat man lieber einen Tagelöhner machen lassen, den man nur bis zum Abend bezahlt hat und der anschließend wieder weg war. Das Leben eines Tagelöhners war kein angenehmes Leben. Und so ist diese Geschichte hier, die damit beginnt, dass ein Weinbergbesitzer auf den Marktplatz geht und dort eine Gruppe von Menschen vorfindet, von Tagelöhnern vorfindet und ihnen das Angebot macht, an diesem heutigen Tag in seinem Weinberg arbeiten zu dürfen, wenn sie bereit sind, für einen Denar am Tag zu arbeiten. Jetzt die Frage, was ist ein Denar? Und ein Denar, kann man vereinfacht sagen, entspricht in etwa dem Tageslohn eines römischen Soldaten. Also kein schlechter Lohn. Ein schlechter Lohn wäre ein halber Denar am Tag. Aber ein Denar am Tag ist ein guter Lohn. Und wahrscheinlich werden die, die morgens zur ersten Stunde, also gegen 6 Uhr am Morgen auf dem Marktplatz gewesen sind, nicht lange überlegt haben, ob sie bereit sind, für einen Denar einen Tag in dem Weinberg dieses Weinbergbesitzers zu arbeiten. Und sie gehen mit und sie arbeiten dort. Bis hierher ist dieses Gleichnis völlig normal. Die Zuhörer, die Jesus gehört haben, die werden wahrscheinlich jetzt drin sitzen und sagen, kennen wir, die Situation ist mir bekannt, habe ich schon mal beobachtet, habe ich schon selber erlebt, wie auch immer. Aber jetzt passieren in diesem Gleichnis verschiedene Dinge, verschiedene Überraschungen, die gar nicht mehr so normal sind. Das Erste, was wir erfahren, ist in den Versen 2 bis Vers 7, dass dieser Weinbergbesitzer um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr nochmal auszieht, um weitere Mitarbeiter zu suchen. Da ist die Frage, warum? Hat dieser Weinbergbesitzer irgendwann festgestellt, so nachdem 3 Stunden gearbeitet wurden, oh, wenn ich mir anschaue, was die schon geleistet haben, hochgerechnet mal 4, das wird knapp bis zum Abend, ich brauche noch mehr Mitarbeiter. Und er geht um 9 Uhr nochmal aus, er sucht nochmal, sieht, da sind wieder welche auf dem Marktplatz, er einigt sich mit ihnen und sagt, ich zahle euch einen Lohn, der gerecht ist. Sie sagen, ist gut, wir kommen mit. Und dann wird es 12 Uhr, der Weinbergbesitzer schaut sich seinen Weinberg an und denkt, das waren nicht die fleißigsten Mitarbeiter, die ich angestellt habe. Wenn es in dem Tempo weitergeht, heute Abend sind wir nicht fertig. Ich brauche noch weitere Mitarbeiter. Und er geht wieder los und er findet wieder eine Gruppe, die auch um 12 Uhr immer noch keine Arbeit gefunden haben. Er nimmt sie mit. Auch sie sind bereit zu arbeiten. Um 15 Uhr schaut er wieder auf die Uhr und sagt, Katastrophe. In 3 Stunden ist Feierabend und wir kommen nicht vom Fleck. Und dann lesen wir zur 11. Stunde, um 17 Uhr, eine Stunde vor Feierabend, zieht dieser Weinbergbesitzer nochmal los. Kein Mensch würde eine Stunde vor Feierabend nochmal Mitarbeiter anstellen. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Weinberg nicht mitten auf dem Marktplatz gestanden ist, dann wird wahrscheinlich noch mindestens 15 Minuten Arbeitsweg noch vor ihnen liegen. Wer stellt für 45 Minuten noch Arbeitskräfte ein? Also wenn die Motive des Weinbergbesitzers tatsächlich die waren, dass er feststellt, dass die Arbeit bis zum Abend nicht erledigt ist, dann muss man diesem Weinbergbesitzer Missmanagement vorwerfen. Dann hat er entweder die Arbeitskräfte völlig überschätzt oder die Arbeit maßlos unterschätzt. Oder gibt es einen anderen Grund, warum dieser Weinbergbesitzer so oft loszieht, um weitere Mitarbeiter zu suchen? Ich glaube, wir finden einen Hinweis in dem Gespräch, das der Weinbergbesitzer mit denen führt, die zur 11. Stunde, also eine Stunde vor Feierabend, immer noch auf dem Marktplatz sind, führt. Dort stehen Vers 6, als er aber um die 11. Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Versteht ihr, welche Gruppe hier noch auf dem Marktplatz steht? Die Letzten der Untersten der Unterschicht. Die, die niemand gebrauchen konnte. Die, die keiner gebraucht hat. Die, die den ganzen Tag über gehofft, gewartet haben, vielleicht auch an unterschiedlichen Stellen, dass dort irgendjemand ist, der ihnen eine Arbeit anbietet und die wahrscheinlich irgendwann ab Nachmittag sich überlegt haben, welche Erklärung werde ich der Familie zu Hause liefern, dass ich heute wieder kein Einkommen nach Hause bringe? Wie werde ich meinen Kindern erklären, dass ich heute wieder nicht genug Geld für ein gutes Abendessen dabei habe? Wie werde ich meiner Familie erklären, dass es wieder nicht reichen wird, irgendwie diesen Monat zu Ende zu führen. Das sind die Fragen, die sich diese Gruppe wahrscheinlich gestellt hat, die zur 11. Stunde immer noch auf diesem Marktplatz gesessen sind, in der Hoffnung, dass irgendjemand sie anstellt. Und dieser Weinbergbesitzer, er geht an sie heran und sagt, dann geht in den Weinberg. Ich habe Arbeit für euch. Ich habe den Eindruck, dieser Weinbergbesitzer, er stellt nicht unbedingt danach ein, nach der Arbeit, die erfordert wird, sondern vielmehr hat dieser Weinbergbesitzer die Einstellung, dass er an diesem Tag jedem, der auf diesem Marktplatz nach einer Arbeitsstelle sucht, die Chance gibt. Dass jeder, der auf diesem Weinberg darauf wartet und darauf hofft, eine Anstellung zu bekommen, ein Angebot von diesem Weinbergbesitzer erhält. Nur so ist es für mich zu erklären, dass er im 3-Stunden-Takt und am Ende sogar nochmal eine Stunde vor Feierabend loszieht, um jedem die Chance zu geben, der auf diesem Weinberg ist, etwas für seinen Lebensunterhalt auf diesem Marktplatz ist, etwas für seinen Lebensunterhalt beitragen zu können. Dann kommt die nächste Überraschung. Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn. Angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Mich überrascht es. Wäre es nicht nachvollziehbarer, wenn dieser Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter geht und sagt, so, es ist Feierabend, 18 Uhr, zahl den Lohn aus. Fang mit denen an, die schon seit morgens 6 Uhr da sind. Die sind schon den ganzen Tag hier im Weinberg. Gib denen ihren Lohn, die können zurück zu ihrer Familie gehen. Und ganz zum Schluss zahl denen den Lohn, die gerade eben erst dazugekommen sind. Wäre das nicht nachvollziehbar? Aber der Weinbergbesitzer dreht es genau um. Er sagt, zahlt denen zuerst den Lohn, die gerade erst dazugekommen sind, und zum Schluss zahlt denen den Lohn, die schon den ganzen Tag da sind. Warum dreht er das um? Naja, nur dadurch, dass er das umdreht, kann er sicherstellen, dass die, die seit morgen 6 Uhr am Arbeiten sind, mitbekommen, was für einen Lohn die erhalten, die erst kurz vor Feierabend dazugekommen sind. Denn hätten die Ersten ihren Lohn erhalten, die hätten gesagt, vielen Dank, ein Denar war ausgemacht, schönen Feierabend, vielleicht bis morgen, und sind weg. Aber scheinbar ist es diesem Weinbergbesitzer wichtig, dass die Ersten, die seit 6 Uhr arbeiten, mitbekommen, was für einen Lohn die erhalten, die erst kurz vor Feierabend dazukommen. Wenn wir die Geschichte schon weiter kennen, dann müssen wir eigentlich sagen, er provoziert hier das Gefühl der Ungerechtigkeit. Er provoziert es hier, dass jetzt gleich eine Beschwerde folgen wird. Und die Beschwerde kommt. Aber erstmal kommen die, die als Letztes ihren Lohn bekommen. Nächste Überraschung. Die, die um 17 Uhr eingestellt wurden, die um eine Stunde vor Feierabend dazugekommen sind. Vers 9, sie kommen und sie empfingen je einen Denar. Also wenn ich vorhin noch gesagt habe, ein Denar für einen Tag ist ein guter Lohn, dann ist ein Denar für eine Stunde ein völlig überrissener Lohn. Kein Mensch würde einem Tagelöhner für eine Stunde Arbeit einen Denar bezahlen. Sowas gibt es gar nicht. Aber umgekehrt kann ich mir vorstellen, wie diese Tagelöhner plötzlich eine Riesenfreude hatten. Vorbei all die Gedanken, was ich zu Hause erzählen werde. Vorbei all die Überlegungen, welche Begründung ich meinen Kindern, meiner Familie zu Hause geben kann, warum ich heute wieder keinen Lohn bekomme. Ein Denar, ein guter Lohn für einen ganzen Tag. Wow! Aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen, die in der Reihe gestanden waren, die anderen Tagelöhner auch gute Mathematiker sind. Und die ja mitbekommen, wie sich die Preise entwickelt haben. Eine Stunde ein Denar, 2 Stunden 2 Denar, 3 Stunden 3 Denar, 4 Stunden 4 Denar, 8 Stunden 8 Denar, 9 Stunden 9 Denar, 10 Stunden 10 Denar, 12 Stunden, Mengenrabatt, wir bleiben bei 10 Denar. Hey, das ist ein guter Lohn. Und sie kommen an die Reihe, Vers 10, als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden und auch sie empfingen je einen Denar. Und das, was jetzt passiert, das nennt man Relativität. Während ein Denar am Morgen noch ein guter Lohn war, ist es am Abend eine Unverschämtheit. Während sie am Morgen noch gerne für einen Denar bei diesem Weinbergbesitzer gearbeitet haben, weil das ein guter Lohn ist, beklagen sie sich am Abend, dass sie nur einen Denar erhalten. Dieser eine Denar hat plötzlich eine ganz unterschiedliche Gewichtung. Und sie beschweren sich bei dem Weinbergbesitzer und sie sagen, Vers 12, der Predigttext, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Verständlich, oder? Wenn man sieht, was für einen Lohn die erhalten haben, die eine Stunde gearbeitet haben, da ist es vielleicht nicht ganz unsympathisch, dem Gedanken zu folgen, dass die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, sich irgendwo an der Stelle ungerecht behandelt fühlen. Und sie argumentieren noch mit der Hitze des Mittags. Spätestens jetzt müssten wir sagen, können wir verstehen heute. Jetzt kommt die nächste Überraschung. Dieser Weinbergbesitzer versucht noch nicht mal, diese Entlöhnung zu rechtfertigen. Dieser Weinbergbesitzer versucht noch nicht mal zu erklären, warum die, die eine Stunde gearbeitet haben, den gleichen Lohn verdienen, wie die, die seit morgen 6 Uhr da sind. Er hätte ja über die Erntemenge argumentieren können. Schaut mal, was die in einer Stunde gearbeitet haben im Vergleich zu dem, was du den ganzen Tag gemacht hast. Er versucht es gar nicht. Stattdessen liefert dieser Weinbergbesitzer 2 Erklärungen. Die erste Erklärung ist, Vers 13, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Also die erste Argumentation ist, ich habe dir einen Denar versprochen. Ich habe dir einen Denar gegeben. Das ist gerecht. 1-0 für den Weinbergbesitzer. Aber noch nicht das Gefühl, dass es wirklich gerecht geworden ist. Aber der Weinbergbesitzer liefert noch eine zweite Begründung. Die zweite Begründung ist, Vers 15, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? 2-0 für den Weinbergbesitzer. Natürlich darf er mit seinem Eigentum, mit seinem Besitz machen, was er möchte. Aber das Gefühl, dass diese Entlohnung ungerecht ist, ist damit noch immer nicht aufgehoben. Was möchte Jesus mit diesem Gleichnis erzählen? Ich habe bei einem Theologen folgende Aussage gelesen. Er hat dazu geschrieben, Gleichnisse sind mit Witzen zu vergleichen. Wer die Pointe versteht, versteht auch den Witz. So ist es auch mit Gleichnissen. Versteht mich nicht falsch, Jesus hat hier keinen Witz erzählt. Das, was Jesus hier in diesem Gleichnis erzählt, ist für mich eine der grundlegendsten Wahrheiten, die uns die Bibel mitgibt, wenn es um unsere Erlösung geht. Wir kommen nachher noch dazu. Und doch glaube ich, dass diese Aussage einen wichtigen Punkt trifft. Kennt ihr oder habt ihr schon mal Witze gehört, die erklärt werden mussten, damit wir sie verstehen? Es sind nicht die Premium-Witze. Und doch ist es wichtig, dass wir diesen einen Punkt verstehen. Diesen einen Punkt, der den Witz witzig macht oder der ein Gleichnis verständlich macht. Wir können in Gleichnisse so viel hineinlesen. Wir können in Gleichnisse so viel hineininterpretieren. Wir können Jesus so viele Gedanken in den Mund legen, an die Jesus in dem Moment überhaupt nicht gedacht hat. Wenn wir aus den Augen verlieren, was der eigentliche Punkt war, den Jesus machen wollte, als er dieses Gleichnis erzählt hat. Wenn wir aus den Augen verlieren, was der Grund war, warum Jesus diese Geschichte erzählt hat. Wenn wir aus den Augen verlieren, was die Kernbotschaft ist von dem, was Jesus erzählt hat, als er diese Geschichte erzählt hat. Ich glaube, dass wir einen Schlüsselvers in Vers 15, in Vers 15 haben, im zweiten Teil. Dort steht drin, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Und jetzt bringt dieser Weinbergbesitzer hier eine völlig neue Dimension mit ins Spiel. Während die Mitarbeiter, die Tagelöhner, darüber diskutieren, was gerecht und was ungerecht ist, argumentiert dieser Weinbergbesitzer nicht mit der Argumentation der Gerechtigkeit, sondern mit der Argumentation der Güte. An diesem Tag hat jeder Tagelöhner, jeder, der in diesem Weinberg gearbeitet hat, Güte erlebt. Jeder von ihnen war morgen in der gleichen Ausgangssituation, dass er auf dem Marktplatz gewartet hat, dass er darauf gehofft hat, dass dort irgendjemand kommt und ihm Arbeit gibt und dass dieser irgendjemand am Ende auch sein Versprechen hält und den Lohn bezahlt. Jeder war darauf angewiesen, dass auf das Wort des Weinbergbesitzers Verlass ist. Jeder war darauf angewiesen, dass in einem System, in dem sie die Untersten der Unterschicht sind, irgendjemand gütig ihnen gegenüber ist und in irgendeiner Form ihnen dabei hilft, etwas für ihren Lebensunterhalt beitragen zu können. Sie alle litten unter der Ungerechtigkeit dieses Gesellschaftssystems, in dem sie alle keine Absicherung hatten. Jeder hat an diesem Tag auf ein Einkommen für seine Familie gehofft. Der Besitzer ist 5-mal losgezogen, um Mitarbeiter zu suchen, um jedem an diesem Tag die Chance zu geben, im Weinberg mitarbeiten zu können. Und der Lohn war kein Mindestlohn, kein schlechter Lohn, sondern es war ein guter Lohn für alle. keiner an diesem Tag wurde nach seiner Leistung bezahlt, sondern jeder erhielt einen Lohn aus Güte, einen guten Lohn. Ich habe bei einem anderen Theologen folgende Aussage gelesen. Wenn Menschen unschuldig unter dem Recht der Welt leiden, dann muss Güte beginnen. Güte geht über das Recht hinaus. Güte erkennt die Not und ist bereit, die Extrameile zu gehen. In anderen Worten ausgedrückt möchte dieser Theologe sagen, in einem System, das nicht gerecht ist, da macht es keinen Sinn, sich innerhalb des Systems auf Gerechtigkeit zu berufen. In einem System, das per se nicht gerecht ist, da ist es auswegslos, Gerechtigkeit einzufordern. Und sie litten unter einem solch ungerechten System, dass die römische Besatzungsmacht auf Kosten der besetzten Nationen lebte. Das war nicht gerecht. Das war eine Situation, wo die Reichen gegen die Armen ausgespielt wurden. In einem solchen System Gerechtigkeit einzufordern, ist nicht besonders zielführend. Jeder von ihnen ist darauf angewiesen, dass dort jemand ist, der nicht Gerechtigkeit zum Maßstab wählt, sondern der gütig agiert. Und wir leben in einer ganz ähnlichen Situation. Wir leben in einer Welt, die nicht gerecht ist. Durch die Sünde ist diese Welt ungerecht geworden. Durch die Sünde ist diese Welt zu einem Ort gewesen, wo nicht klar ist, was gerecht und was ungerecht ist. Durch die Sünde ist die Welt zu einem Ort geworden, wo der eine etwas gerecht heißt, was der andere ungerecht erlebt. Und umgekehrt, was der eine als ungerecht bezeichnet, was in den Augen des anderen völlig gerecht ist. In dieser Welt fehlt uns das Verständnis von dem, was wirklich gerecht ist. Gehen wir nochmal zurück zum Zusammenhang von diesem Gleichnis. Da kommt dieser junge, reiche Mann zu Jesus. Sie diskutieren über die Bedeutung der Gebote, die Bedeutung der Gesetze. Jesus sagt ihm, verkauf alles, was du hast, folg mir nach. Und dieser junge Mann sagt, die Leistung ist mir zu viel. Ich bin nicht bereit, diese Leistung zu erbringen, um das ewige Leben zu bekommen. Anschließend tritt Petrus heran und Petrus sagt, Jesus, wir haben die Leistung gebracht. Wir haben den Preis bezahlt. Bekommen wir jetzt, was wir uns gekauft haben? Und Jesus sagt, ja, ich habe es versprochen. Aber passt auf, dass die Ersten nicht die Letzten und die Letzten die Ersten werden. In anderen Worten gesagt, Jesus warnt die Jünger davor, einen gravierenden Denkfehler zu machen, der dazu führt, dass sie sich selbst von dieser Belohnung disqualifizieren. Und jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis. Ein Gleichnis, bei dem Leistung plötzlich überhaupt keine Rolle spielt. Ein Gleichnis, bei dem die Gerechtigkeit nicht daran gemessen wird, welche Leistung erbracht wurde, sondern dem plötzlich ein ganz anderes Verständnis von Gerechtigkeit herrscht. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, dann bezieht sich unsere Definition von Gerechtigkeit ganz oft darauf, dass wir einander vergleichen. Dass wir zwischen unserer Situation und der Situation eines Mitmenschen vergleichen und dann einstufen, ob diese Situation, ob uns das, was uns widerfahren ist, gerecht ist. Und wir sind schnell dabei, auf den anderen zu sagen, das ist nicht gerecht, dass er etwas bekommt, was ich nicht bekomme. Dass er etwas nicht bekommt, was ich bekomme. Unser Verständnis von Gerechtigkeit beruht an so vielen Stellen im Vergleichen. Und wenn wir den Kontext, den Zusammenhang des Gleichnisses noch vergrößern, dann sehen wir, dass wenige Verse vorher in Matthäus Kapitel 18 die Jünger gerade dabei sind zu streiten und zu diskutieren, wer von ihnen der Premium-Jünger ist, wer von ihnen der Super-Jünger ist, wer von ihnen am meisten von Jesus anerkannt wird und später mal zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen wird. Wer am meisten geleistet hat, um die Gunst von Jesus sich verdient zu haben. Und kaum ist diese Geschichte erzählt, diskutieren die Jünger schon wieder darum, wer unter ihnen der Größte ist. Die Jünger sind so gefangen in diesem Gedanken, dass der Lohn ausschließlich davon abhängig ist, welche Leistung wir gebracht haben. Ist das ein Denken? Ist das eine Gefahr, die für uns genauso besteht? Dass auch wir Gerechtigkeit an Leistung definieren, dass wir Gerechtigkeit daran definieren, was jemand anders bekommt und ich auch bekommen müsste, dass wir Ungerechtigkeit daran definieren, wenn jemand anders es besser hat als ich und ich kann den Zusammenhang nicht verstehen. Gott definiert Gerechtigkeit ganz anders. Bei Gott besteht Gerechtigkeit nicht im Vergleichen. Bei Gott besteht Gerechtigkeit nicht im Vergleichen von verschiedenen erbrachten Leistungen. Gerechtigkeit bei Gott besteht in der gleichen Chance für jeden Menschen. Genau wie dieser Weinbergbesitzer an diesem Tag alle paar Stunden losgezogen ist, um jedem die Chance zu geben, an diesem Tag für seinen Lebensunterhalt was beitragen zu können. Genauso ist Gott gerecht, weil er jedem von uns die gleiche Chance anbietet. Gerechtigkeit bei Gott besteht nicht im Vergleichen, sondern der gleichen Chance, die er jedem Menschen anbietet. Und das ist für mich die Kernaussage von diesem Gleichnis. Und das ist für mich der Grund, warum mein Glaube an Jesus für mich einen ganz, ganz großen Wert hat. Denn bei Jesus kommt es nicht darauf an, welche Leistung ich gebracht habe. Bei Jesus kommt es nicht darauf an, wie lange ich schon Teil dieser Gemeinde bin, wie lange ich schon Nachfolger von Jesus bin. Bei Jesus kommt es allein darauf an, dass er jedem Menschen die gleiche Chance anbietet und er jedem die Möglichkeit gibt, Teil dieser Arbeiter in seinem Weinberg zu werden. Jeder, egal ob morgens um 6, um 9, um 12, um 15 Uhr oder eine Stunde vor Feierabend. Das Angebot gilt jedem Menschen. Ich gehe davon aus, wenn ich heute diese Predigt hier vor euch halte, dass ich hier sehr, sehr viele Mitarbeiter im Weinberg der ersten Stunde vor mir sitzen habe. Vielleicht hast du in deinem Leben die Entscheidung für Jesus, die Entscheidung für die Nachfolge schon sehr, sehr früh getroffen. Vielleicht war es für dich schon als Kind, als Teenager, als Jugendlicher schon klar, den Weg mit Jesus, den möchte ich gehen. Ich bin bereit, in dem Weinberg von Jesus mitzuarbeiten. Ich bin bereit, meinen Einsatz zu geben. Und du gehörst zu denen, die morgens um 6 Uhr dabei gewesen sind. Genauso wie die Jünger auch. Die Jünger waren jung, als sie Jesus nachgefolgt sind. Die Jünger waren jung, als sie die Entscheidung getroffen haben, mit Jesus durchs Land zu ziehen und ihr Leben für Jesus zu geben. Die Jünger waren Nachfolger der ersten Stunde. Und ich bin überzeugt, wir haben auch hier Nachfolger der ersten Stunde. Menschen, die erlebt haben, was es heißt, in der Mittagshitze mitzuarbeiten. Vielleicht hast du in deinem Leben Situationen gehabt, wo du kurz davor warst, dir zu überlegen, lohnt es sich wirklich, in diesem Weinberg weiter mitzuarbeiten? Oder macht es nicht mehr Sinn, einfach zu gehen? Und du bist noch da. Du hast die Entscheidung getroffen, trotz dieser Hitze am Mittag Teil des Weinbergs, Teil dieser Arbeiter zu bleiben. Und die Bibel ist deutlich. Du wirst den Lohn erhalten, den Gott dir versprochen hat. Und den Lohn, den Gott in Aussicht stellt, ist nicht ein Denar am Tag. Den Lohn, den Gott in Aussicht stellt, ist kein guter römischer Soldatenlohn. Den Lohn, den Jesus in Aussicht stellt, ist ein Lohn, der unbezahlbar ist. Es ist das ewige Leben. Es ist ein Leben ohne Trauer, ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Verletzungen. Ohne die Situation, wo ich mich ungerecht behandelt fühle. Das Leben, was Jesus uns in Aussicht stellt, ist ein Leben in direkter Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Erlöser. Hast du dir schon mal versucht, vorzustellen, wie die neue Erde sein wird? Es gibt viele Dinge, die ich auf die neue Erde verschiebe, wo ich mir sage, wenn ich dann erstmal dort bin. Aber je mehr ich mir darüber Gedanken mache und je mehr ich versuche, mir die neue Erde vorzustellen, desto mehr realisiere ich, dass meine Gedanken überhaupt nicht fassen können, was es heißt, ohne Sünde zu leben. Dass meine Gedanken so sehr in ein System gefangen ist, das von der Sünde regiert wird, dass ich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, merke, oh, das ist ja auch eine Folge der Sünde. Ah, das wird es ja wahrscheinlich auf der neuen Erde auch nicht geben. Das muss ja noch besser sein. Ich kann es manchmal gar nicht fassen. Das ist der Lohn, den Gott uns in Aussicht stellt. Das ist dieser eine Denar, den Gott dem anbietet, der bereit ist, im Weinberg mitzuarbeiten. Und du wirst den Lohn erhalten. Das ist die Geschichte, die Botschaft dieser Geschichte. Wer bereit ist, im Weinberg mitzuarbeiten, wird am Ende seinen Lohn erhalten. Aber es gibt auch die, die noch nicht morgens um 6 Uhr Teil des Weinbergs waren. Es gibt auch die, die erst später dazugekommen sind. Warum auch immer. Vielleicht ist die Gruppe, die um 9 Uhr dazugekommen ist, eine Gruppe gewesen, die an irgendwelchen anderen Orten gewartet hat, in der Hoffnung, dass dort jemand kommt und ihnen ein gutes Angebot macht. Vielleicht sind die, die um 9 Uhr dazugekommen sind, die, die um 6 Uhr noch gefeilscht haben, gedacht haben, entscheide ich nicht zu früh, später kommt noch einer, der zahlt mehr. Ich weiß nicht, was die Gründe sind dafür, dass um 9 Uhr noch mehr dort gestanden sind, aber es waren noch welche da. Und der Weinbergbesitzer hat gesagt, komm mit, folg auch du mir nach, werd auch du Teil dieses Weinbergs. Und um 12 Uhr das Gleiche und um 15 Uhr nochmal, weil dieser Weinbergbesitzer jedem die Chance geben möchte. Weil Gott jedem Menschen die Chance geben möchte. Weil das Angebot für Gott für jeden von uns gilt. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann weiß ich nicht genau, wie viel Uhr wir jetzt haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir Richtung 17 Uhr zusteuern. Wenn wir uns die Bibel anschauen, die Prophezeiungen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir nicht mehr viel Zeit vor uns haben und dass der Feierabend, um in der Sprache des Gleichnisses zu bleiben, nahe bevorsteht. Aber ich weiß auch von diesem Gleichnis, dass dieser Weinbergbesitzer nochmal loszieht, um auch denen, die kurz vor Feierabend immer noch keine Chance gehabt haben, die immer noch nicht von diesem Angebot gehört haben, die immer noch ihre Entscheidung vor sich hergeschoben haben, um auch diesen Menschen noch eine Chance zu geben. Und vielleicht gehörst du zu diesen. Vielleicht hast du bislang an den falschen Orten gesucht. Vielleicht hast du noch nie etwas von diesem Angebot gehört. Vielleicht hast du von diesem Angebot gehört, aber es noch vor dir hergeschoben. Das Tolle an diesem Gleichnis, das Tolle an der Bibel, das Tolle an der Botschaft von Jesus ist, selbst eine Stunde vor Feierabend sucht Gott immer noch Menschen, die bereit sind, sich retten zu lassen. Selbst eine Stunde vor Feierabend, wo die meisten sagen, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, jetzt noch jemanden zu suchen. Der Weinbergbesitzer zieht los. Und der Weinbergbesitzer möchte auch dir die Chance geben. Und der Lohn, den der Weinbergbesitzer in Aussicht stellt, ist kein geteilter Lohn. Da geht es nicht um eine Zwölftel Ewigkeit. Denn eine Ewigkeit können wir nicht in Teile teilen. Eine halbe Ewigkeit ist immer noch eine Ewigkeit. Und eine zwölfte Ewigkeit ist immer noch eine Ewigkeit. Den Lohn, den Gott in Aussicht stellt, ist ein gigantischer Lohn. Wenn du diese Entscheidung noch vor dir herschiebst, dann nimm das Angebot des Weinbergbesitzers an. Der Lohn lohnt sich. Aber ich glaube, dass dieses Gleichnis noch eine letzte Botschaft für uns hat. Und ich glaube, dass diese Botschaft sich vor allem an die richtet, die schon seit 6 Uhr oder 9 Uhr am Morgen im Weinberg mitarbeiten. Es wird Arbeiter geben, die kommen erst kurz vor Feierabend dazu. Und diese Mitarbeiter, sie haben noch keine Berufserfahrung. Sie haben noch nicht gelernt, wie man im Weinberg Weintrauben erntet. Und wahrscheinlich wird es passieren, dass diese Mitarbeiter um 17 Uhr in den Weinberg kommen und erstmal mehr Trauben zertreten, als sie wirklich ernten werden. Die Warnung, die wir hier in diesem Gleichnis haben, pass auf, dass die Ersten nicht die Letzten nicht die Ersten sind, ist, glaube ich, eine Warnung ganz speziell an die Jünger, an die, die schon seit dem Anfang dabei gewesen sind, aber so in diesem Leistungsdenken gefangen sind, dass sie meinen, je länger ich dabei bin, desto größer wird mein Lohn sein. Je länger ich dabei bin, desto mehr werde ich bekommen. Und die herabschätzig auf die blicken, die erst später dazugekommen sind. Ja, auch manchmal stehen wir in der Gefahr, dass wir auf die, die später dazugekommen sind, herabschätzig blicken, hinabblicken. Dass sie vielleicht noch nicht sich so treu adventistisch verhalten. Dass sie vielleicht noch nicht alle unsere internen Regeln kapiert haben. Und dass sie sich vielleicht in diesem Weinberg manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten. Ich glaube, Jesus fordert uns hier auf, auch mit diesen Menschen gütig zu sein. Denn jeder hat an diesem Tag im Weinberg Güte erlebt. Die, die morgens 6 Uhr gekommen sind, die um 9 Uhr dazugekommen sind, die um 12, um 15 und sogar die, die um 17 Uhr dazugekommen sind. Für Jesus macht es keinen Unterschied, wann du dazugekommen bist. Für Jesus macht es keinen Unterschied, wie viele Jahre du für ihn, für die Gemeinde, für Gott gearbeitet hast. Für Jesus ist es entscheidend, dass du Teil dieser Arbeiterfamilie geworden bist und zu dem Zeitpunkt, wenn der Lohn ausgezahlt wird, dabei bist. Als Warnung für die, wie ich, die vielleicht schon früh diese Entscheidung für Jesus getroffen haben. Aber ein Angebot für jeden, der diese Großzügigkeit Gottes kennengelernt hat, der verstanden hat, dass da ein Gott ist, der Gerechtigkeit völlig anders definiert wie wir. Der Gerechtigkeit nicht daran definiert, dass er uns mit anderen Menschen vergleicht, dass er Leistungen einfordert, sondern Gott, dessen Gerechtigkeit darin besteht, dass er jedem Menschen die gleiche Chance gibt. An keiner Stelle in diesem Gleichnis wird die Leistung von irgendeinem Mitarbeiter betont. Lasst uns nicht in die Falle treten, das Gleiche zu tun. Amen.